Wir haben es beim Datenschutzrecht mit dem Problem zu tun. Das ist ein sogenanntes Verbot mit Erlaubnisvorbehalt. Hört sich wild an, aber das bringt die Irrtümer. Zunächst ist alles verboten an Datenverarbeitung, was nicht ausdrücklich im Gesetz oder jedenfalls im Gesetz keine Grundlage findet, so muss ich formulieren. Und dann kennt das Datenschutzgesetz bestimmte Grundlagen, wie zum Beispiel, ich darf Datenverarbeitung, um meinen Vertrag durchzuführen. Und da kommt schon die Legitimation her. Ich brauche dafür keine Einwilligung, um eine Adresse, wenn ich jemandem was zusenden will, um eine Adresse zu erheben und zu speichern. Das ist völlig legitim und unproblematisch.
Heute durfte ich wieder einen ganz besonderen Gast an der Handelbar begrüßen. Rolf Becker war bei uns, Rechtsanwalt mit Fokus auf Versandhandelsrecht und ein ECC-Club-Mitglied der ersten Stunde. Und so habe ich mit Rolf natürlich zurückgeschaut auf die Abmahnwellen und die Herausforderungen juristischerseits, die es im E-Commerce in den letzten Jahren immer wieder gab, bis hin zum Lieferketten-Sorgfaltsgesetz. Und natürlich haben wir auch gemeinsam in die Zukunft geblickt, beispielsweise welche Herausforderungen KI juristischerseits mit sich bringt. Eine super spannende Folge mit vielen, vielen Insights und überhaupt nicht juristisch trocken, aber hört selbst hinein.
Handelbar, der Podcast von und für Handelsinsider. Wir schenken Brancheninsights ein.
Hallo und herzlich willkommen zu Handelbar. Schön, dass ihr wieder dabei seid und auch heute wieder mit einem ganz besonderen Gast, den ich ganz, ganz herzlich bei uns in den Räumlichkeiten begrüßen darf. Rechtsanwalt Rolf Becker ist bei uns. Ein Spezialist für die Themen Handel und Distanzhandel. Grüße dich, Rolf. Hallo.
Ja, hallo Kai. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung.
Ja, schön, dass du Zeit gefunden hast. Und wir sprechen ja in einem ganz besonderen Jahr hier, was auch mit dir zu tun hat, nämlich 25 Jahre ECC Köln. Und wir beide kennen uns ja auch schon eine ganze Weile. Was sollte man, Rolf, über dich wissen, bevor wir in die harten Realitäten des Distanzhandelsrechts und Co. einsteigen?
Ja. Also ich denke, das Schlimmste hast du schon verraten. Ich bin Rechtsanwalt und tummle mich schon eine Weile im Gebiet des Distanzhandels. Ich berate alles, was Werben und Verkaufen genannt werden kann, um mich mal anzulehnen an eine Zeitschrift. Da geht es um Verbraucherrechte, AGB-Rechte, Vertragsrecht und nicht zuletzt dann Abmahnwesen, Datenschutzrecht sind meine Themen.
Ja, und viel, viel Erfahrung. Und wir beide haben im Umgang ja auch schon viel, viel Erfahrung. Und du kannst das viel schöner erzählen als ich. Drehen wir mal die Uhr ein bisschen zurück. Wie erinnerst du dich an unser, sollen wir sagen, erstes Mal an unser Kennenlernen?
An den Beginn einer wundervollen Beziehung. Da gab es noch Schwarz-Weiß-Fernseh, aber Kassettenrekorder, glaube ich. 2005, ich habe es extra nachgeschaut, 1.6.2005, High Noon klingelte es kurz, macht es Bing. In meinem E-Mail-Postkasten, da haben wir auch Erstaufnahme, Kontaktaufnahme war per E-Mail, da hast du mich kontaktiert. Ich glaube, ein Mandant hatte dich aufmerksam gemacht und batest um ein Kennenlerntreffen, was wir dann auch relativ schnell vollzogen haben, damals noch an anderer Wirkungsstätte von euch und in der Nähe, glaube ich, unserer Kanzlei im Kölner Süden. Und dann haben wir gemeinsam begonnen, zusammenzuarbeiten.
Es war tatsächlich in Köln-Lindenthal, unser Standort. Und ich freue mich ja bis heute, dass du nicht schreiend weggerannt bist, als du den Standort dann auch gesehen hast. Standort super, muss man sagen. Gebäude ging so von außen wie auch von innen. Aber wir sind ja schnell auf spannende Themen gekommen und kaum warst du zur Tür raus, begannst du ja schon für uns dann auch tätig zu werden, indem du Monat für Monat hier Content abgeliefert hast. Das, was jetzt der ECC-Rechtstipp hier ist, vielleicht auch da, du hast die Zahlen natürlich viel, viel besser im Blick. Wann hast du damit begonnen und wie viel haben wir jetzt schon?
Wir hatten uns getroffen Anfang Juli und ich glaube fast eine Woche oder vielleicht zwei Wochen später kam der erste Newsletter schon raus, jedenfalls unter meiner Beteiligung raus. Und da ging es, glaube ich, an Herz für E-Mail-Werbung oder so tituliert. Den hatte ich jedenfalls vorgeschlagen, das habe ich noch gesehen. Und ja, im März, also das war dann monatlich, im monatlichen Rhythmus, wo ich diesen Beitrag leiste. Und im März 22 sind wir dann auf 200 Beiträge schon gekommen. Und jetzt im nächsten, ich weiß, jetzt haben wir, glaube ich, 227 oder jetzt kommt der 228. Also wir steuern auf weitere Jubiläen zu.
Ja. Zwei Sachen sind ja bemerkenswert. Zum einen, du lieferst ja mit einer Präzision eines Schweizer Uhrwerks. Wirklich hier Monat für Monat hast du uns Themen nahegebracht. Und zum anderen kann man ja auch sagen, die Themen gehen nicht aus. Also es wurde ja nicht langweilig.
Nein, ich bin zuversichtlich, dass es auch nicht so schnell der Fall sein wird, denn worüber haben wir uns dort verbreitet? Wir reden über die Rechtsthemen, die den Lesern da am Herzen liegen. Ne? Das sind Urteile, die praxisrelevant sind, neue Gesetzesvorhaben und ähnliche Dinge. Die haben dieses ganze Wirken sozusagen durchzogen und ich glaube, der wird auch ganz gerne angeklickt.
Absolut. Deswegen freuen wir uns, dass du uns ja weiterhin hier unterstützt, auch nach so vielen Jahren. Du bist ja wirklich so ein ECC-Club-Mitglied der ersten Stunde.
War, glaube ich, auch eine Woche später, nach dem Kennenlernen oder so, bin ich eingetreten worden.
Ja, und wir arbeiten, und das passt ja auch eben gut zum ECC-Club, ja auch gemeinsam an Themen, hatten unterschiedliche Formate hier gehabt, natürlich dein ECC-Rechtstipps, du hast auch Vorträge hier gehalten, tatsächlich in Präsenz, also noch lange bevor wir dann diese Präsenzpause hatten, warst du schon hier bei Veranstaltungen ECC-Forum bei der Bühne. Mir ist natürlich besonders in Erinnerung geblieben unser gemeinsamer Auftritt hier mit den Videos bei Sommer und Co. Die Geschichte ist bei so schön. Erzähl mal deine Perspektive.
Ja, also wirklich professionell war da Sommer und Co. Also damals war YouTube ja schon voll in bekannt und in Wirkung sozusagen. Und da wollten wir natürlich auch präsent sein. Und du hattest dir irgendwann die tolle Idee entwickelt, meine, glaube ich, ersten 100 Rechtstipps zu nehmen und dort paar hundert Fragen draus zu generieren. Und dann sind wir, glaube ich, in Hürth, professionell im Studio gewesen bei Sommer und Co., die das ganz toll gemacht hatten. Und dann haben wir in einer Session, das war, glaube ich, Ende 2009 oder Anfang 2010, haben wir in einer Tagessession von morgens bis abends 42 Videos, 42 separate Videos zu Rechtsthemen aufgenommen, die dann auch später, ich glaube, 41 wurden veröffentlicht, weil ich bei einem Unsinn erzählt hatte.
Unsinn ist, glaube ich, ziemlich hartes Wort. Aber ja, also es ist schön, dass du nicht erwähnt, also professionell tatsächlich, es ging also tatsächlich auch in die Maske. Das war für dich ja ein tolles Erlebnis. Nachdem ich da vorher 10 Minuten bearbeitet wurde, wurdest du direkt durchgewunken. Schön, dass du darauf verzichtet hast, das zu erzählen. Und zum Teil war es tatsächlich beeindruckend. Ich hatte ja an dem Tag wirklich einen sehr leichten Part, weil ich konnte jeweils 3 vorbereitete Fragen zu den Themenaspekten dann auch loswerden. Und du hast tatsächlich aus der Tiefe des Raums hier dann die Fragen dann auch beantwortet, ohne irgendeinen Spickzettel, sondern tatsächlich mit dem fundierten Wissen. Und wir haben auch tatsächlich, das können wir auch sagen, alle auf den ersten Take, bis auf den allerletzten.
Der ist mir in ganz besonderer Erinnerung geblieben, der letzte Take. Also das muss man sich so vorstellen, wirklich 40 Takes. Und dann kommt Sommer um die Ecke und sagt, ihr müsst jetzt noch einen Schlusstake machen, ihr müsst euch vorstellen. Also das kann man sich wirklich so vorstellen, wie die Geschichte von Loriot aus 1976. Ich heiße Erwin Lindemann, bin Rentner, 66 Jahre und mit meinem Lottogewinn und so weiter. Man kennt das und mache eine Herrenboutique auf. Und ich brachte das noch einigermaßen zufriedenstellend über die Lippen. Und Kai hat...
Und ich habe es verbockt.
Ja. Jede Version wurde schöner. Und immer an einem anderen Breakstelle sozusagen mussten wir nochmal starten. Das ist mir nochmal in Erinnerung geblieben, aber auch weil es lustig war und wir waren alle auch ein bisschen durch den Wind nach so einer Geschichte, klar.
Und das war trotzdem also wirklich eine sensationelle Erfahrung, jetzt nicht nur, weil es einfach auch lustig und amüsant war, sondern tatsächlich auch zu sehen, für mich zu erleben, also wie tief du in diesen doch sehr unterschiedlichen Themen ja auch drin steckst. Und dass, ich weiß nicht, ob du dir nochmal die Mühe gemacht hast, nochmal so einen dieser Videos hervorzukramen und auch nochmal reinzuschauen. Es ist ja schon auch frappierend, mit was für Themen man sich da teilweise beschäftigt hat. Also ich erinnere mich noch an Impressum und das damals abgemahnt wurde, wenn der Geschäftsführer nur der Vorname abgekürzt war im Impressum. Also es war ja auch teilweise eine wilde Zeit, oder?
Ja, es war eine wilde Zeit, die sich aber tatsächlich auch fortsetzt, weil das hängt mit der Kleinteiligkeit der Regelungen zusammen. Und wir haben uns noch vor kurzem auch darüber unterhalten, ob eine Faxnummer ins Individuumsbelehrung gehört und ähnliche Geschichten. Also das bleibt auch leider zum Teil kleinteilig.
Ja, also so kenne ich dich gar nicht lange in die Vergangenheit schauen, sondern immer im Hier und Jetzt und auch nach vorne gerichtet. Und ich habe auch immer deinen Pragmatismus sehr geschätzt. Deswegen bist du ja auch, berätst du uns ja auch bei diesen Themen rund um Digitalisierung. Und ich denke, der Eindruck ist ja auch richtig, dass sich Unternehmen einfach nicht letztlich dir mehr Aufträge zu verschaffen, sondern weil es einfach richtig ist, sich mehr mit den Rechtsthemen beschäftigen müssen, weil wir ja dieses große Thema Datennutzung hier haben durch die Digitalisierung mit doch einigen Fallstricken. Also es war ja nicht erst seit der DSGVO, dass wir da aufpassen müssen. Wie siehst du, das ist eigentlich E-Commerce, wenn man es jetzt mal bösartig formuliert, ist das so eine große Arbeitsbeschaffungsmaßnahme auch für deine Zunft?
Nee, so würde ich das tatsächlich nicht sehen. Klar ist, dass der E-Commerce uns seit 2000, sag ich mal, im Beginn seiner Ausprägung begleitet und damit auch der Gesetzgeber Veranlassung hatte, sich das Ganze anzusehen. Also ich erinnere mich, 2000 kam das Fernabsatzgesetz, so hieß das gute Stück damals. Und da habe ich auch mein erstes Buch drüber geschrieben und konnte das deshalb tun, weil man sich damals, jeder erinnert oder weiß, dass es um das Widerrufsrecht damals ging. Das brachte nicht nur plötzlich irgendwelche großen Retourenquoten für den klassischen Versandhandel, der es damals noch war, sondern eben auch ganz viele Fragestellungen um Informationen und weiß der Teufel was nicht alles. Und das konnte ich beraten, weil das sich aufs Abzahlungsgesetz damals stützte. Das war sozusagen die Blaupause. Und da hatte ich Verlage, die auch schon damals über Widerrufsrecht belehren mussten. Ja. Und der Gesetzgeber hat dieses Fernabsatzgesetz zum Anlass genommen und hat eine hohe Komplexität in die Regelung reingebracht. Warum? Weil auch der E-Commerce so komplex ist. E-Commerce ist von seinem Wesen her komplex in seinen Möglichkeiten, auch in seinen Missbrauchsmöglichkeiten, muss man sagen. Und da hat der Gesetzgeber einen Ansatzpunkt gesehen, das zu regulieren. Und man kann vielleicht kritisch anmerken, dass er in seiner Regulierung über das Ziel in vielen Teilen hinausgeschossen ist, wie auch im Datenschutzrecht vielleicht, aber es ist keine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Es hat schon den Sinn und ist schon sinnvoll, dass Verbraucher, die eine Ware nicht prüfen können, ein Widerrufsrecht bekommen, um sich wieder lösen zu können aus einem Vertrag. Und es macht auch Sinn im Datenschutz, dass man drauf guckt bei den vielfältigen Möglichkeiten, wie da die Interessen auch der Betroffenen geschützt werden.
Aber grundsätzlich sorgt die Komplexität und ja sicherlich auch die Dynamik hier der Entwicklungen durch Digitalisierung ja schon dafür, dass jetzt deine Zunft da immer mehr zu tun hat.
Das stimmt. Das ist die Herausforderung. Selbst schlechte Zeiten sind Beraterzeiten, muss man sagen. Aber die Herausforderung ist tatsächlich die Komplexität. Das ist einfach so. Zusätzlich zu diesen Neuregelungen, die ja dann rübergegangen sind in die EU mit den Verbraucherrechte-Richtlinien, da am deutschen Wesen soll die Welt genesen, also hat man das wiederum, was in Deutschland produziert wurde, als Blaupause genommen, also kam auch dort das Widerrufsrecht und viele Dinge noch mehr, denn auch die EU will dann noch was dazu bringen, also wurden die Dichte noch größer. Und als man, das wäre jetzt böse formuliert, als man nicht mehr weiter wusste, kam das Datenschutzrecht, aber das kam eben dann noch 2018 hinzu. Auch da wieder Deutschland Impulsgeber. Ich habe schon lange den Versandhandel im Datenschutz, Bundesdatenschutzgesetz damals beraten. Und dann kam das Ganze EU-weit in der Gestalt, die wir heute kennen, DSGVO.
Jetzt hast du mich ja dann auch immer wieder damit getröstet, du bist ein weißer Ritter. Das hatten wir ja früher. Früher gab es ja diese große Diskussion, die einen mahnen ab und die anderen versuchen dann die Unternehmen jetzt vor den Abmahnungen zu schützen. Hatten wir ja auch schon gemeinsame Berührungspunkte in der Vergangenheit. Hat sich da aus deiner Sicht was getan? Ist das immer noch so schwarz-weiß? Oder wir erleben ja jetzt auch, dass gerade auch große Konzerne hier dann auch im Fokus stehen. Wie gehen die mit den Daten um? Vielleicht erleben wir ja auch manchmal die Beklagten Punkte als berechtigter als früher. Also ich komme noch mal darauf zurück. Ich fand das ja immer schon grotesk, dass es jetzt irgendeine Auswirkung haben soll, ob jetzt der Geschäftsführer jetzt mit abgekürzten oder mit ausgeschriebenen Vornamen jetzt im Impressum drinsteht. Hat sich da schon was getan? Ist da jetzt auch mehr Pragmatismus, mehr Realismus drin? Hat sich das Zusammenspiel so ein bisschen verändert?
Also es hat sich insofern nach meiner Beobachtung viel getan, als dass die Abmahnung heute nicht mehr das absolute Schreckensgespenst ist. Das wurde fast abgelöst durch den Datenschutz und die Risiken, die damit verbunden sind. Denn der Gesetzgeber hat auch hier reagiert und hat die damals sich entwickelnden Gespanne, leider auch von Kollegen meiner Zunft und mit willigen Mandanten, die dann losgezogen sind und dann serienweise hunderte von Abmahnungen ausgesprochen haben. Die haben einfach die Gunst der Stunde genutzt, weil es so komplex ist und dem kaum einer hinterherkommt, dann eben Kleinigkeiten abzumahnen. Und das ist, sage ich mal, insbesondere mit der letzten Novelle gelungen, das einigermaßen einzudämmen. Also nach meiner Beobachtung, wir haben immer noch Abmahnungen. Und ich möchte auch eine Lanze insoweit für die Abmahnung brechen, als dass das jetzt nicht das absolute Negativerlebnis des Lebens sein muss, sondern es ist eigentlich eine Praxisentwicklung, um Gerichtsverfahren zu vermeiden. Und da kann ein Wettbewerber den anderen auf einen Verstoß aufmerksam machen, der dem anderen Vorteile bringt. Und der verpflichtet sich eben, das nicht mehr zu tun. Und wenn er es doch tut, dann soll das Geld kosten. Die Idee ist grundsätzlich richtig, wenn sie nicht alleine dazu realisiert wird, um eben Gelder zu erzielen. Und das wurde mit den Serienabmahnungen dann gemacht. Das ist jetzt nach meiner Beobachtung etwas eingedämmter. Und wir haben jetzt andere Risikobetrachtungen vorzunehmen, die eben dann in einem behördlichen Eingreifen liegen, wie im Datenschutz und Ähnliches.
Ja, das ist vielleicht ein gutes Stichwort, um mal auf die großen Herausforderungen zu schauen. Am Ende des Tages geht es ja darum, die Risiken als Händler, als Online-Händler zu reduzieren, vielleicht auch zu minimieren. Was sind da aus deiner Sicht jetzt die großen Themen? Also Datenschutz, glaube ich, klar.
Klar. Also Herausforderung ist schlichtweg die Komplexität nach wie vor. Der Gesetzgeber hört ja nicht auf, steht ja nicht still, sondern er macht weiter. Wir kommen sicherlich noch gleich zu den zwei Buchstaben K und I. Und auch das bringt weitere Herausforderungen auch für den Handel. Es ist einfach heute so, dass der einzelne Händler nach meiner Überzeugung nicht mehr in der Lage ist, auch bei allen Bemühungen, diese teils kleinteiligen Regelungen alle einzuhalten. Er braucht also Spezialisten. Er muss im Lieferantenbereich, muss er die Unternehmen identifizieren, die um diese Anforderungen wissen und schon ihr Produkt so designen, dass sie diese Anforderungen erfüllen. Die müssen dem Händler diese Arbeit abnehmen. Und Ähnliches gilt auch für Dienstleister, zuletzt die Rechtsanwälte, aber es müssen auch die Dienstleister sein, die ihre Dienstleistungen so anpassen, Softwarehersteller, dass sie konforme Leistungen abgeben. Und das ist die eigentliche Herausforderung für den Handel, die Dienstleister und Leistenden zu identifizieren, die das professionell machen.
Bei dem Thema Datenschutz könnte man ja auch manchmal das Gefühl haben, hier, wenn es das noch nicht gäbe, müssten die Datenschutzbeauftragten das erfunden haben. Wie blickst du auf das Thema Datenschutzbeauftragter und ab wann, das ist ja immer wieder auch eine Frage, die manchmal mit einem gesunden Halbwissen, insbesondere dann, wenn man nicht mal googeln kann, hier beantwortet wird, ab welcher Mitarbeiterzahl muss ich mich mit dem Thema Datenschutzbeauftragter auseinandersetzen, ab wann muss sie dann besetzt sein?
Also das Gesetz sagt im Bundesdatenschutzgesetz ab 20 Mitarbeiter. Es wurde diskutiert, also nicht einfach so ab 20 Mitarbeiter, sondern ab 20 Mitarbeitenden, die ständig mit der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten beschäftigt sind. Das ständig heißt nicht 7 Stunden am Tag oder 8, sondern es heißt, dass sie planmäßig ihr Arbeitsplatz so ausgestaltet ist. Wer zum Beispiel einmal im Monat IT-gestützte Datenverarbeitung nutzt, um seine Aufgabe zu erfüllen, irgendeine Revision zu machen oder sowas, der fällt darunter. Und darunter fällt auch der Praktikant, darunter fällt auch die Halbtagskraft, und zwar nicht halb, sondern voll. Also ab 20 Personen ist ein Muss gegeben. Wenn du mich jetzt fragst, macht das Sinn? Dann muss ich sagen, aufgrund der Komplexität der Anforderungen macht es auch unterhalb dieser Schwelle selbstverständlich Sinn, mindestens auf eine externe Beratung zurückzugreifen oder aber, und das empfehle ich immer, auch im Haus sozusagen, einen Mitarbeiter, Mitarbeiterin loszuschicken, diese zu profilieren, damit jemand mit der Awareness im Datenschutz im Hause ist, der das mitbegleiten kann.
Jetzt ist ja Datenschutz ein Stück weit so ein zweischneidiges Schwert. Also am sichersten wäre es ja wahrscheinlich, wenn man personenbezogene Daten überhaupt nicht nutzen würde. Aber wenn wir jetzt mal auf den personenbezogenen Daten von Kunden erstmal referenzieren, wir erwarten ja eigentlich von den Unternehmen, dass sie uns individuelle Angebote hier dann auch bieten. Wir sehen ja auch in unseren Studien, dass personalisierte Angebote besser wahrgenommen werden als nicht personalisierte. Irgendwo müssen ja die Daten ja dann auch herkommen. Also ein Stück weit greifen wir ja dann damit auch ein und sagen, gut, eigentlich, wenn wir auf die Kundenseite schauen, ist individualisierte Werbung ja durchaus was Gutes. aber du darfst sie trotzdem dann auch nicht nutzen. Ich glaube, der zentrale Punkt war bei dir immer in den Diskussionen, es geht um die Einwilligung.
Ja und nein. Ich sag mal, einer der größten Irrtümer ist zum Beispiel tatsächlich im Datenschutz, dass man glaubt, man benötige immer eine Einwilligung. Es geht ja gar nichts mehr in den Daten. Ich brauche eine Einwilligung, ich darf nichts mehr machen. Das ist ganz klar einer der, wie Eltern haften für ihre Kinder, einer der typischen Rechtsirrtümer. Ich darf natürlich alles machen, was notwendig ist, um meinen Job zu erledigen. Also ich gehe zum Beispiel zu meinem Autohändler und erlebe, dass er mir für die Inspektion eine Einwilligung vorlegen soll oder schreiben, dass ich damit einverstanden bin, dass meine Daten für die Durchführung der Inspektion da irgendwie verwendet werden. Das ist Humbug. Man muss sich überlegen, die Einwilligung kann ja widerrufen werden. Was passiert denn jetzt für den Händler, der vertraglich verpflichtet ist, wenn ich meine Einwilligung widerrufe? Also der Gesetzgeber, das Ganze kommt erstmal daher. Wir haben es mit dem Datenschutz, beim Datenschutzrecht mit dem Problem zu tun. Das ist ein sogenanntes Verbot mit Erlaubnisvorbehalt. Hört sich wild an, aber das bringt die Irrtümer. Zunächst ist alles verboten an Datenverarbeitung, was nicht ausdrücklich im Gesetz oder jedenfalls im Gesetz keine Grundlage findet. So muss ich formulieren. Und dann kennt das Datenschutzgesetz bestimmte Grundlagen, wie zum Beispiel, ich darf Datenverarbeitung, um einen Vertrag durchzuführen. Und da kommt schon die Legitimation her. Ich brauche dafür keine Einwilligung, um eine Adresse, wenn ich jemandem was zusenden will, um eine Adresse zu erheben und zu speichern. Das ist völlig legitim und unproblematisch. Jetzt, die Dosis bestimmt ja das Gift. Du hast ja eben einige Dinge gemacht. Ja, ich möchte aber zielgerichtete Werbung formulieren und das macht auch Sinn. Und ich glaube auch tatsächlich, das wird vom Verbraucher erwartet. Der erwartet, dass der Händler weiß, was er in der letzten Zeit gekauft hat. Und dass er keine Angebote, die ihn eben nicht interessieren, bekommt. Das halte ich für eine klare Erwartungshaltung. Aber dann sind wir dabei, dass wir schauen müssen, jetzt habe ich als Händler ein Interesse an dieser Werbung und der Kunde hat aber Interessen, jetzt nicht dadurch belästigt zu werden. Das muss man auch mal konstatieren. Und dann finden Interessenabwägungen statt. Und dann sind wir bei einer anderen Geschichte, nämlich interessenbasierte Datenverarbeitung. Da muss ich dann Abwägungen treffen, überwiegt mein Interesse, zum Beispiel bei einer Betrugsprävention habe ich ein hohes Interesse oder beim Scoring, wenn ich in Vorleistung trete, habe ich ein hohes Interesse, bestimmte Daten zu erheben und zu verarbeiten. Wenn ich aber zum Beispiel vom Kunden Vorkasse verlange, dann kann ich dieses Interesse nicht geltend machen. Und auch dort kann der Kunde widersprechen, aber nur aus Gründen, die in seiner Person sozusagen verankert sind. Also da ist das Widerspruchsrecht etwas eingeschränkter. Und da muss erst mir jemand begründen, warum ich ihn nicht prüfen soll, ob er dabei ist, mich zu betrügen. Also das geht dann schon. Also kurzum, der Datenschutz ist komplex, aber das allgemeine Klagen darüber, er würde alles verbieten, halte ich für Unsinn. Da muss man sich eben mit beschäftigen. Für Probleme findet er Lösungen. Und nach meiner Erfahrung kann man alles, was sinnvoll und notwendig ist, auch begründen.
Und was ich auch hier immer intern diskutiert habe, weil natürlich ist es ja auch eine traurige Erfahrung, wenn man dann merkt, um seinen Newsletter-Verteiler, wenn man den mal DSGVO-konform dann hier transformiert, der wird natürlich deutlich kleiner. Aber ganz grundsätzlich ist es ja so, du verlierst dann ja im Normalfall die Kunden, die ohnehin nicht deine Kunden mehr werden, wenn ich es richtig mache.
Wir haben eine hohe Duldungsstarre jahrzehntelang gehabt bei den Menschen, die E-Mails empfangen haben und die haben das hingenommen, sozusagen wie eine unvermeidbare Pest sozusagen. Aber es gibt auch viele, die diese Informationen interessieren und der Gesetzgeber hat halt irgendwann mal entschieden, ich muss einen gewissen Schutz einbauen. Und anders als Postwerbung ist E-Mail-Werbung per se erstmal als belästigend eingestuft. Das ist bitter, weil es eine kostengünstige Geschichte ist, aber gerade weil sie so kostengünstig ist, wird auch mit einer hohen Penetrationsfrequenz dort gearbeitet und dann wird es irgendwann belästigend. Also heißt es übrigens im B2B wie im B2C, einwilligungsbasiert muss E-Mail-Werbung sein. So, dann gibt es noch Ausnahmen im UWG, Gesetz gegen unlauter Wettbewerb, die möchte ich aber gar nicht so verbreiten, weil ich halte die, benenne die immer als vergiftete Ausnahmen, denn diese Ausnahmen haben Voraussetzungen. Und ich habe in der ganzen mehr als 30-jährigen Praxis noch nie einen abgemahnten Fall gesehen, in der alle Voraussetzungen wirklich erfüllt waren. Und deshalb ist das für mich vergiftet, weil man die in der Regel nicht einhält. Also ich darf für ähnliche oder gleiche Waren, darf ich nochmal bei einem Kunden werben, wenn ich die E-Mail-Adresse beim Kunden erhoben habe, bestimmte Informationen noch dazu gepackt habe und Ähnliches. Aber wie gesagt, diese Voraussetzungen liegen nicht immer vor. Und dann sind wir bei der Einwilligung. Und dann muss die intelligent formuliert sein. Und dann ermöglicht sie wieder alles Mögliche, wozu der Kunde eben einwilligt, wenn er versteht, worin er einwilligt. Und dann geht sehr viel. Und wenn der Kunde nicht mehr möchte, dann kann er diese Einwilligung widerrufen. Und dann ist beiden Parteien, glaube ich, Rechnung getragen.
So ein klassischer Fall ist ja tatsächlich dann dieses individualisierte Mailing. Per E-Mail, so habe ich dich ja jetzt verstanden, ich muss aktiv meine Einwilligung geben, dass er mir ein E-Mail schickt und sagt, hallo Kai, schön, dass du Geburtstag hast, hier hast du deinen 5-Euro-Gutschein. Muss ich machen, oder? Ich muss ihn vorher fragen.
Genau, denn das ist ja nicht nur ein netter Wunsch von dir, sondern du fügst ja den Gutschein bei, weil du den nächsten Kauf vorbereiten möchtest. Also ist es Werbung. Und Werbung ist einwilligungsbedürftig, grundsätzlich.
Und wenn ich den gleichen Text jetzt auf eine schöne Postkarte hier dann aufhabe und habe dann ein schönes Hintergrundbild und mit einer schönen Torte und schicke mir die zu, gleicher Text, das erlaubt?
Das ist erlaubt. Das ist grundsätzlich erlaubt, weil eben Postwerbung nicht als belästigend eingeordnet wird. Gott sei Dank nicht. Die Datenschutzbehörden haben auch da schon mal versucht, gegen zu opponieren, aber das haben wir mal. Dann haben wir es auf Verfahren mit einem großen Kunden ankommen lassen, Klienten, und dann hat die Datenschutzbehörde zurückgezogen. Also es ist erlaubt, kurz grundsätzlich. Aber ich muss mich dazu zum Beispiel fragen, wieso kann ich dem Kai überhaupt gratulieren? Wo habe ich denn das Datum her? Woher weiß ich denn, dass der Geburtstag hat? Idealerweise hat er mir das Datum gegeben. Idealerweise brauche ich es für irgendwas. Aber zum Beispiel, wenn ich nur Volljährige beliefern möchte, das bist du ja, glaube ich, dann, das sehe ich im Distanzhandel nicht. Hier sehe ich es.
Ganz offensichtlich. Ganz offensichtlich.
Ja. Jedenfalls, dann muss ich mich fragen, ja, dazu brauche ich vielleicht aber nur den Jahrgang, um die Volljährigkeit feststellen zu können. Also muss ich mich fragen, wo kommt das Datum her? Ich habe ja Datensparsamkeit als Grundsatz, da muss ich mir also reflektieren. Da ist es wieder viel einfacher zu fragen, lieber Kai, wir versenden gerne an unsere Kunden Geburtstagsgrüße und es kommen auch kleine Vorteilspakete wie Gutscheine und sowas dabei. Bist du damit einverstanden? Dann bin ich einwilligungsbasiert unterwegs und das ist einfach. Und dann muss man zum Beispiel an Geschichten wie Apotheken denken. Woher bekommen die denn die Daten mit Geburtsdatum? Zum Beispiel vom Rezept. Und da kann es nicht sein, dass solche Sozialdaten, die es letztlich sind, aufgrund der Krankenkassen erhoben vom Apotheker, für seine gewerblichen Zwecke verwendet werden. Also da muss man auch unterschiedlich in Branchen Einschränkungen begreifen und nachvollziehen können.
Wir müssen leider auch schon wieder auf die Zielgerade blicken und da wollen wir ja nach vorne schauen und wir haben noch spannende Themen. Aber lass uns dann nochmal bei der DSGVO verweilen, nochmal ganz kurz. Du hast uns ja selbst hier auch beraten und ich kann mich noch entsinnen, das war ja ein Riesenthema. Wir brauchen Schulungen, also gab ja diverse Schulungsanbieter, es gab Veranstaltungen speziell zu dem Thema. Es wurde ja ganz zweifellos schon auch sehr heiß gekocht. Die Strafandrohungen waren ja auch durchaus beeindruckend, haben ja auch uns überzeugt, uns mit dir, mit deiner Unterstützung dem Thema zu widmen. Nicht erst diese Strafandrohung, aber wir haben sicherlich nochmal die Dringlichkeit dann auch deutlich gemacht. Jetzt mit einem gewissen Erfahrungsschatz zurückblickend, es wurde doch zu heiß gekocht und am Ende des Tages ist es ja eigentlich nicht so heiß gegessen worden, wie wir es damals erwartet hätten.
Die Frage ist, welche Erwartungshaltung man hatte. Wir haben schon Unternehmen, die mit 60.000 Leuten im Stadion saßen und den Ball vom Kopf bekommen haben und mussten Bußgelder zahlen. Also das gibt es schon. Aber wir haben auch Verwaltungsbehörden mit einem gewissen Augenmaß. Und in meiner Praxiserfahrung hat sich gezeigt, dass die, wenn man nicht auf nicht zu verteidigenden Standpunkten beharrt, sondern klar zu erkennen gibt, dass man eine Kritik ernst nimmt und Umstellungen vornimmt, dass sie dann auch mit sehr, sehr differenziert agiert haben. Ist bei Ermahnungen belassen oder bei kleinen Erinnerungsgeldern oder Ähnlichem. Also da muss man auch mal auf die Behörden schauen und das lobend erwähnen. Und insbesondere nicht die Kleinen werden gehangen. Also auch das sehen die Behörden, dass sie es da mit einem kleinen Player zu tun haben und reagieren dann auch entsprechend. Und wenn es ein Großer ist, der einfach ein Geschäftsmodell auf Kosten von Betroffenen durchsetzt, dann spürt er auch schon mal sehr empfindlich die Strafe. Und die ganz Großen, da kennst du auch die Beispiele, wo es in richtig schmerzhafte Größenordnungen hineingehen kann.
Schmerzen bringt ja für den einen oder anderen auch das Thema KI, du hast es schon erwähnt, mit sich. Und diese Thematik ist ja spätestens seit ChatGPT in aller Munde, in allen Diskussionen drin. Und da tun sich ja auch für deine Zunft eine ganze Reihe von juristischen Herausforderungen hier dann auch auf, über die du viel besser berichten kannst als ich. Aber es ist ja dann schon von Urheberrechtsgeschichten bis zu Datenschutzaspekten ist auch jede Menge Themen dann auch betroffen.
Also KI wird ein Gamechanger, sowohl für die juristische Tätigkeit, die werden automatisch Verträge, AGBs analysieren auf fehlerhafte Cloud und ähnliches, aber auch natürlich für den Handel. Der ist ja schon mittendrin. Wir haben jetzt teilweise wird KI genutzt und man realisiert es sozusagen gar nicht, dass man selber schon KI nutzt und teilweise wird es sehr bewusst getan und dann auch problematisch. Denk an die Sekretärin, die immer eine Woche brauchte zur Beantwortung der Kundenanfragen. Plötzlich rotzt die nur so, die Antworten raus und dann stellt sich heraus, was macht die? Die ist hingegangen und hat sämtliche E-Mails ihrer Kunden mit einer vorformulierten Antwort in ChatGPT gestellt und hat dann dort eine Antwort vorformulieren lassen. Was sie nicht so realisierte, war natürlich, dass man Geheimhaltungsvereinbarungen mit den Kunden hatte, mit hohen Konventionalstrafen. Und wenn ich etwas in ChatGPT stelle, dann übermittle ich es nach USA an die Firma OpenAI. Und dann habe ich die schon verletzt. Ja? Und wenn ich jetzt noch da personenbezogene Daten, E-Mail-Adresse, aber auch vielleicht andere Daten in diesen E-Mails drin habe, dann habe ich Datenschutzaspekte. In ein Drittland habe ich Daten übermittelt. Und dann haftet da das Unternehmen für, wenn das offenbar wird. Und übrigens auch der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin können haften, schnell auch schon mal im fünfstelligen Bereich. Also das ist auch möglich. Und natürlich kann sowas ein Kündigungsgrund sein. Also kurzum, die KI-Geschichten haben einen ganz klaren, sofortigen Impact jetzt in die Awareness, die man dafür schaffen muss und in die Vorsicht, die zu walten hat. Und juristisch sind dann Fragen zu klären, wie kann eine KI einen Vertrag schließen? Prinzipiell nicht. Ne? Also wenn die ganz autonom handelt, wäre der Vertragsschluss unwirksam. Und welche Haftungsfragen gliedern sich an oder Urheberrecht hast du angesprochen. Ich mache mein Geschäftsmodell, mache ich mit schönen Postkarten, mit coolen Sprüchen, habe einen tollen Hund da drauf abgebildet, hergestellt von einer KI. KI hergestellte Dinge sind nicht schutzfähig. Das heißt, der Wettbewerb kann sich die schnappen und sozusagen einfach nutzen mit Vorbehalten. Aber oder der BGH hat letzte Woche, 11. Juni entschieden, dass KI kein Patenterfinder sein kann. Das kann nur ein Mensch. Er hat dann gesagt, aber die KI verarbeitet natürlich bestimmte Arbeiten zu diesem Patent und kommt dann zu seiner Überlegung. Und dann ist dieser möglicherweise derjenige, dessen Arbeiten verarbeitet wurde, der Erfinder. Da kann ich mir schon wunderbare Prozesse vorstellen, wo jemand sagt, hör mal, deine Geschichte, das ist meine Erfindung. Also da gibt es eine Menge von Geschichten, die bei der KI die Rechtsprechung, die Juristen herausfordern, aber auch die Unternehmen.
Und glaubst du, dass wir jetzt aus juristischer Sicht da schnell genug unterwegs sind? Oder ist diese Entwicklung so schnell, die Veränderung, die KI hier erzeugt, so schnell, dass da die zumindest dann auch die Praxis da überhaupt gar nicht mehr hinterherkommt?
Also tatsächlich wird es disruptiv sein, nach meiner Erwartungshaltung. Aber der Gesetzgeber hat übrigens schon reagiert. Im Mai wurde gerade der AI-Act verabschiedet. Und da hat der Gesetzgeber schon mal erste bahnbrechende Regelungen getroffen. Also er hat Verbote gemacht wie Gesichtserkennung in der Öffentlichkeit und Emotionserkennung am Arbeitsplatz über KI. Sowas wird grundsätzlich verboten. Aber er hat auch ein Modell von Risikoeinstufung geschaffen. Und da ist dann wieder der Handel, der Unternehmer gefragt. Der muss sich jetzt nämlich fragen, wenn ich ein Programm einsetze, weist mir der Hersteller des Programms nach, dass er die Daten, die er zum Training benutzt hat, dass er die rechtmäßig erhoben hat und ähnliche Geschichten. Ich kann da nur empfehlen, einen der nächsten Newsletter des ECC mal durchzulesen, da werde ich dazu einen Beitrag verfassen.
Sehr gut, ja, den werden wir dann auch in den Shownotes hier entsprechend verlinken und das lohnt sich ohnehin immer, den Newsletter hier, den entsprechenden Beitrag hier von Rolf zu lesen. Wenn wir jetzt nochmal abschließend in die Zukunft schauen, wir beide kennen das noch unter dem Schlagwort eben fast Versandhandelsrechte. KI hatten wir gerade eben genannt. Was siehst du sonst noch für so Zukunftsthemen und würdest du jetzt so einen Juristen empfehlen, der sag ich mal, sich für Handel interessiert, sich da in dem Bereich irgendwo dann auch zu spezialisieren, sein Tätigkeitsfeld zu suchen? Oder würdest du sagen, gut, die wilden Zeiten sind vorbei eigentlich, jetzt wird es langweilig?
Nee, also ich glaube, es ist ja nicht so, dass in dem Moment, wo die Abmahnungen nicht mehr so überbordend, belästigend auf einen einschlagen, dass damit Non-Compliance plötzlich eine billige Angelegenheit wird. Non-Compliance kann sehr teuer werden. Also wird man immer auf juristischen Rat zu hören haben. Und jungen Kolleginnen und Kollegen kann ich nur empfehlen, sich möglichst einfach zu spezialisieren. Das geht heute ohnehin nicht mehr. Man kann heute nicht mehr der absolute Generalist sein. Und da sind Themenfelder wie KI und alles, was damit zusammenhängt, natürlich in erster Linie zu nennen, ganz klar. Und auch der Datenschutz wird uns nicht mehr loslassen, diese Geschichten. Daneben gibt es aber auch noch weitere Spezialisierungen in bestimmten Produktkennzeichnungsbereichen und. Also da geht die Themenvielfalt nicht aus und die erfordert Profis und die sind in der Regel Spezialisten.
Und wer sich dafür interessiert, der sollte auf jeden Fall den Newsletter hier, das ECC Köln, abonnieren. Monatlich ein Hinweis, wo du genau ja das beweist, die Themen gehen nicht aus. Vielleicht da an der Stelle abschließend so die nahe Zukunft. KI hattest du genannt. Gibt es sonst schon zwei, drei Themen, mit denen du dich beschäftigst, die du schon mal anteasern, spoilern willst? Oder bist du da sehr, sehr kurzfristig auch teilweise unterwegs, dass du Gerichtsurteile anschaust etc.?
Genau, also man muss immer wieder auf Gerichtsurteile, Entscheidungen schauen, neben dem gesetzgeberischen Wirken. Also diese KI-Geschichte wird jetzt gerade in dieser Woche möglicherweise wirksam werden. Und dann hat der Betroffene noch 12 Monate Unternehmerzeit bei der kürzesten Frist, um darauf zu reagieren. Und dann müssen Informationen ran. Dann muss jemand, der seinen Kunden ermöglicht, via KI Kleidungsgrößen zu bestimmen, der muss darauf hinweisen, dass das eine KI macht und ähnliche Geschichten. Also schaut man sich an, was macht der Gesetzgeber? Wie sind die Entscheidungen? Hättest du gedacht, dass letzte Woche oder vor zwei Wochen das OLG Hamm erlaubt hat, Mahnungen per SMS tagsüber zu verschicken? Also da gibt's auch neue Möglichkeiten, wenn man sich das Ganze betrachtet. Und ja, da bleibe ich am Ball.
Hochspannend, Rolf. Leider schon zum Abschluss. 25 Jahre ECC Köln. Ich hoffe, du wirst ja auch am 10. Oktober mit uns gemeinsam feiern bei der ECC Clusive. Was wünschst du denn der Tochtermarke hier, das IFH und dem Community-Netzwerk ECC Club für die nächsten 25 Jahre?
Also die werde ich möglicherweise ja nicht mehr erleben, aber ich habe wunderbare Menschen kennengelernt beim ECC und man hat dort die Aufgabe wahrgenommen, die richtigen Player zusammenzubringen und mit faktenbasierten Informationen sich auch selbst einem Wandel zu unterwerfen und das zu begleiten und manchmal vielleicht sogar den Wandel anzustoßen. Und ich wünsche einfach dem ECC, dass genau da weitermacht und diese wunderbaren Menschen auch in Zukunft findet.
Das war ein tolles Schlusswort. Vielen, vielen Dank für die tollen Insights, Rolf, die du uns gegeben hast. Vielen, vielen Dank für deine guten Wünsche, die wir gerne hier versuchen zu beherzigen. Auf die nächsten 25 Jahre werden wir dann am 10. Oktober hier anstoßen. Für heute sage ich danke, dass du da warst und dass du mit uns gemeinsam einen Blick geworfen hast in die juristischen Herausforderungen, die es so im E-Commerce dann gibt, die auf uns alle dann auch lauern. Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Das war die heutige Handelbar mit Rolf Becker. Genau dem Richtigen, wenn es darum geht, juristische Fallstricke im Distanzhandel zu entlarven und richtig und pragmatisch zu reagieren. Jemand, der mit viel Erfahrung nach vorne denkt und gute Lösungen für seine Mandanten findet. Und auch in 14 Tagen begrüße ich an dieser Stelle wieder einen ganz besonderen Gast. Für heute sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, erfolgreich und zuversichtlich. Ein Tschüss aus Köln, euer Kai Udetz.